Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Mistelbach und Lahn der Theier und ich hoffe, dass ich Sie wirklich begrüßen kann, weil gestern war es unmöglich, den Podcast hochzuladen und jetzt kann ich nur hoffen, dass es heute funktioniert. Gut, heute ist Freitag, aber morgen ist Samstag, das ist logisch. Dieser Samstag ist aber ein Samstag, der sehr, sehr lange wird, weil wir haben Versammlung von der ganzen Diözese und da muss ich 1,5 Stunden hinfahren und 1,5 Stunden zurückfahren und dann sind das viele, viele, viele Stunden dort und das ist alles gar nicht so wenig, deswegen vermute ich, dass ich morgen am Abend wahrscheinlich nicht mehr dazukomme, noch einen Podcast zu machen. Deswegen ist schon heute am Freitag die Überlegung zur Predigt dran. Und das ist gescheit. Weil, ich meine, ich bin jetzt 25 Jahre Pfarrer, aber es gibt immer wieder Texte, wo du komplett anstehst. Wir werden an diesem Sonntag was predigen. Sie werden es hören oder vielleicht tun es halt mit als Lektor oder irgendwie in einer Gemeinde halt. Das ist ein Paulus-Stückerl und das steht im ersten Brief an die Gemeinde zu Korinth im 7. Kapitel. Und jetzt erzähle ich ein bisschen was dazu zuerst. Also der Herr Paulus, das wissen wir alle, war ja zunächst Jude. Und seine Theologie ist zunächst einmal natürlich eine jüdische. Klar, er ist ja da aufgewachsen und ist eigentlich ein Pharisäer, ist also ein hochgebildeter Jude. Das heißt, zunächst einmal denkt er theologisch jüdisch. Das heißt was? Weil er eigentlich hebräisch denkt. Das ist wirklich was ganz was anderes als indogermanisch. Die Worte, die Wortfelder sind völlig anders. Jetzt wird er Christ, saust in der ganzen Welt herum, also soweit er die Welt gekannt hat und versucht also das Evangelium bis an die äußersten Grenzen zu bringen. Wenn er jetzt Hebräisch reden tät, wäre das eine ziemlich blöde Idee, wenn heute noch keiner versteht. Das heißt, er spricht natürlich die damalige Weltsprache, war noch nicht Englisch, war Griechisch. Sehr eigenartige Form des Altgriechisch, eine sehr vereinfachte, aber die hat eigentlich jeder verstanden. Und nicht nur das, er ist auch irgendwie gebildet und deswegen sind die meisten seiner Briefe in einer ganz speziellen Form abgefasst. Und zwar in der Form, die damals sozusagen schick war. Jemand, der als Redner aufgetreten ist, das war ja damals auch ein sehr gut bezahlter Beruf, vielleicht vergleichbar dem heutigen Politiker. Politiker halten ja auch Reden und wenn sie einem heutigen Politiker zuhören, dann wissen sie, nachdem er geredet hat, im Allgemeinen nicht, was er gesagt hat. Das ist eben eine ganz spezielle Form, dass man was sagt, aber nichts sagt dabei gleichzeitig, damit man nicht darauf festgenagelt werden kann. Das ist eine spezielle Redeform. Und damals gab es auch eine Redeform, die hat man benutzt, wenn man wollte, dass einem die Leute zuhören. Das war die sogenannte stoisch-kynische Diatribe. Herzliche Grüße, lieber Professor Niederwimmer. Diesen Ausdruck habe ich wahrscheinlich 5000 Mal von Ihnen gehört. Und brauchen Sie nur zum Beispiel in den Römerbrief hineinschauen, so nur die Kapitelüberschriften, ein bisschen die Abschnitte, dann wissen Sie, was das ist. Das ist, man sagt was, dann sagt man das, was jemand sagen könnte, der einem widersprechen will. Dann sagt man noch einmal, was man sagen will. Dann bringt man Beweise dafür, dann bringt man einen Beleg dafür und dann schließt man die Argumentation ab. Also das ist ja wissenschaftliche Rede, philosophische Rede, gescheit. Und jetzt gibt's in diesen gescheiten Dingen drinnen einzelne Ausbrüche. Das ist Paulus selbst, das ist die Person Paulus. Und das flufft raus, ganz selten, ganz, ganz selten, sind so ganz kurze Einsprengsel eigentlich nur. Also zum Beispiel sagt er mal, dass er offenkundig irgendwie chronisch krank ist, dass er persönlich den Leuten dankt, dass sie ihn überhaupt aufgenommen haben und nicht gleich weggejagt haben, weil sie Angst gehabt haben, dass sie krank werden. Er flippt einmal ein bisschen herum in Bezug auf Frauen, die gefälligst im Gottesdienst einen Schleier, eine Kopfbedeckung aufhaben sollen, weil das geht ja wohl nicht, dass eine Frau so, da merkst du ihn auch selber, da ist er gerade völlig überfordert. Und dann gibt's ein paar Punkte, die wiederholen sich immer wieder und die sind ganz, ganz wichtig, weil sie zeigen den Kern seines Glaubens. Und zwar ist der Kern seines Glaubens der, dass bald das jüngste Gericht kommt, das Ende der Welt, das Reich Gottes kommt, okay? Und das muss er auch ganz massiv gepredigt haben, denn er wird allen Ernstes einmal gefragt von seinen Christen, die er also missioniert hat. Die haben einen ziemlichen Schock, weil die warten dauernd drauf, dass das jüngste Gericht kommt, dass das Reich Gottes kommt. Und jetzt sind Leute gestorben. Und jetzt fragen sie ihn, Entschuldigung, bitte, wie ist denn das überhaupt? Wir wissen, dass das Reich Gottes kommt und wir kommen jetzt ins Reich Gottes. Was ist jetzt mit denen, die schon gestorben sind? Und Paulus antwortet darauf, na, regt euch nicht auf. Auch die, die schon verstorben sind, die werden auch ins Reich Gottes kommen, weil da gibt's eine Auferstehung. An diesem Punkt merkt man, dass Paulus, als er diese Menschen mit dem Christentum bekannt gemacht hat, es nicht einmal für wert befunden hat zu sagen, hey, hört zu, die Toten werden auferstehen, weil er der Ansicht war, das Reich Gottes steht so unmittelbar vor der Tür, das ist also spätestens in einer Woche da. In einer Woche wird schon keiner sterben, die schauen alle noch relativ gesund aus und das braucht man jetzt gar nicht sagen. Erst wie die ersten sterben, sagt er, na, Leute, das habe ich vergessen zu sagen, also das schreibt er nicht, ist aber logisch. Nein, da gibt's schon eine Auferstehung für die Toten und die Lebenden und die Toten. Okay? Die kommen ins Reich Gottes. Also die, die mit diesem Jesus was zu tun haben. Das heißt, was vielleicht gar nicht bekannt ist, der zentralste Punkt des persönlichen Glaubens des Paulus war nichts anderes als das Reich Gottes kommt jetzt gleich und die wir getauft sind und glauben, dass Jesus Christus uns gerettet hat, wir kommen in Himmel und in Ruhe ist. Eigentlich predigt auch nichts anderes. Okay, passt. Und bei diesem Predigttext jetzt haben wir wieder einen Ausbruch sozusagen des Paulus vor uns, wo es natürlich wieder um seinen persönlichsten Glauben überhaupt geht, nämlich dass das Reich Gottes jetzt gleich kommt. Und das ist ein vergleichsweise langer Ausbruch, weil jetzt sagt er wirklich ein paar Sachen dazu. Und damit ist es unglaublich spannend, weil das größte Problem der ganzen Christenheit besteht darin, dass dieses Reich Gottes seit 2000 Jahren nicht kommt. Das zirkt sie ein bisschen. Jetzt kann ich darauf hinweisen, dass im Vergleich zu den 4 bis 6 Milliarden Jahren, die dieses Universum alt ist, also 2000 Jahre wirklich genau nichts sind. Nichtsdestotrotz hilft uns noch nicht wirklich weiter, sondern hier ist dann eben die Theologie des Christentums, antwortet eben, ja, das Reich Gottes kommt, aber es ist auch schon gleichzeitig da. Es ist jetzt schon unter uns, nur ein bisschen bemühen müssen wir uns schon mit dem unter uns, okay? In der Tat ist das ein bisschen das Problem, weil die Leute sagen, naja gut, wenn es jetzt 2000 Jahre nicht gekommen ist, brauche ich jetzt am Sonntag auch nicht in die Kirchen gehen, sagen wir uns ehrlich, weil ich will schon nicht gerade da kommen, da kann ich jetzt einen kleinen Ausflug machen oder vor dem Fernseher sitzen oder sonst was. Gut, was schreibt uns denn Paulus? Und er schreibt eigentlich wiederum nur einen, ja, in Wirklichkeit ist der Ausbruch sehr kurz, er lautet nämlich, ich sage euch, liebe Geschwister, die Zeit ist kurz. Da merkst du jetzt ist er jüdisch unterwegs, jetzt denkt er hebräisch. Es gibt nicht mehr viel davon. Er schreibt aber allen Ernstes, die Zeit ist kurz. Also das ist so ein Weg, die ganze Weltgeschichte ist so ein Strich halt. Und wir sind jetzt schon ganz vorne, es ist nur noch ein kurzes Stückel. Der Indogermane sagt, ein kurzes Stück, er würde aber anders argumentieren, würde schlicht und ergreifend sagen, das Reich Gottes ist gleich da. Also die Zeit selbst ist gleich aus. Was ein sehr spannender Hinweis darauf ist, wie sich Paulus eigentlich das Reich Gottes vorstellt, nämlich offenkundig gibt es dort keine Zeit. Ganz eine spannende Sache. Im Himmel gibt es keine Zeit. Vielleicht möchten Sie in sich selber mal ein bisschen damit spielen, was irgendwo eine logische Vorstellung ist, wenn alles perfekt geworden ist, dann kommt es auch zum Stillstand. Aus dem einfachen Grund, es kann sich nicht mehr entwickeln. Also wenn alles absolut total gut ist, kann es nicht mehr besser werden. Ne? Logisch. Also die Zeit ist kurz. Es gibt nur ganz ein kurzes Stückchen Zeit und dann ist es vorbei. Und jetzt redet er weiter. Also das ist eigentlich schon sein Ausbruch und ausnahmsweise argumentiert er dann weiter und zwar ganz spannend. Jetzt sagt er, es gibt noch ein bisschen eine Zeit, die uns bleibt. Und in dieser bisschen Zeit, die uns bleibt, da sollen wir uns anders verhalten, weil eben jetzt das Reich Gottes gleich da ist. Es ist nur mehr wenig Zeit, also zieht das nach sich, dass diese Welt auch nicht so wichtig ist. Und deswegen fängt er an mit einem sehr eigenartigen Satz. bei den Verheirateten soll es nicht die Ehe sein, die das Leben bestimmt. Bei den Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein, die das Leben bestimmt, und bei den Fröhlichen nicht die Freude. Okay? Der Kern. Es geht dann noch weiter. Lauft das genau das Gleiche hinaus. Es geht darum, was ist jetzt der Kern? Was ist der Kern? Es gibt da leider sehr, sehr häufiges Beispiel, wo Sie diesen Predigtext sofort verstehen werden. Jeder Mensch, der eine ganz, ganz arge Diagnose kriegt vom Arzt, zum Beispiel Krebs, aber es gibt andere Erkrankungen, die auch unweigerlich zum Tod führen werden, der nicht gerade besonders lustig ist, antwortet immer mit einer einzigen Frage. Und die Frage lautet immer, wie lange noch? Wie lange habe ich noch? Ganz witzig, keiner fragt jemals, wann werde ich sterben, sondern jeder sagt, wie lange habe ich noch? Wie lange? Merken Sie, Paulus, die Zeit ist kurz. Der Mensch fragt, wie lange habe ich noch? Abgesehen davon, dass diese Frage im Allgemeinen nicht beantwortbar ist, sondern immer natürlich nur aus einem statistischen Schnitt heraus beantwortbar ist und Krankheiten, auch schwerste Krankheiten, irrsinnige Varianzen haben, wenn ein Mensch vielleicht schon mit dem Leben abgeschlossen hat und eigentlich wirklich nicht mehr will und gesagt hat, ich habe jetzt wirklich genug gelebt, kann es sein, dass der sehr, sehr schnell stirbt. Wenn jemand ganz, ganz viele unerledigte Geschäfte hat, dann kann das sehr, sehr lang dauern. Das sind nur so statistische Mittelwerte, die dann gesagt werden, und die meisten Ärzte weigern sich deswegen auch zu sagen, wie lang, und versuchen das anders zu kommunizieren heutzutage, weil sich es nicht so günstig erwiesen hat, dass man jemand sagt, also 3 Monate oder ein Jahr oder so. Aber es ist in dem Moment der Mensch genau in dem drinnen. Meine Zeit ist kurz. Wie lange dauert es noch? Sie dauert nicht mehr lange. Und dann verändern sich die Menschen. Das ist ganz spannend. Ab dem Moment tun sie nur noch das, was ihnen wirklich wichtig ist. Was wichtig ist. Das verstehen andere Leute sehr oft nicht. Verstehen es nicht. Ich habe mal es gibt einen Film, weiß nicht, die Eltern unter Ihnen kennen ihn vielleicht. Ich liebe ja die Serien von Joss Whedon. Da gab es eine Serie namens Angel. So, ja, wurscht, worum es da jetzt geht, aber auf jeden Fall geht es da auch darum, die 4 Helden wissen, dass die Welt untergehen wird. Oder sie wissen auf jeden Fall, dass sie den nächsten Tag nicht überleben werden, weil sie werden sie also mit einer irrsinnigen Monsterhorde herumprügeln müssen und das werden sie nicht überleben. Und jetzt ist es ganz spannend, wie der Joss Whedon, der ein wunderbarer Regisseur ist, das dann inszeniert. Einer geht hin und hilft einer jungen Dame, in die er anscheinend schon ein bisschen verliebt ist, bis sehr viel verliebt ist, bei ihrer Arbeit. Der zweite geht hin und liest einer Dame, in die er sehr verliebt ist und der es auch schlecht geht, sogar sehr schlecht geht, etwas vor, also ein Buch vor, sonst nichts. Die 2 anderen weiß ich nicht mehr. Aber das ist es genau das. Die Leute verstehen das nicht, die Zuschauer, die glauben immer dann, jemand, der weiß, dass seine Zeit kurz ist, muss irgendwas tun, also irgendwas Großartiges. Tun die Leute nicht. Der eine malt nochmal seine Wohnung aus. Der nächste ordnet sein Geschirr. Der dritte kocht irgendwas, entweder was er noch nie gekocht hat oder viel, viel häufiger etwas, was er sehr, sehr gern gekocht hat. Der Nächste regt sich einfach überhaupt nicht mehr auf und genießt einfach unglaublich und sagt, ja, jetzt, das wollte ich eigentlich schon immer tun. Sind für den Außenstehenden immer irrsinnig unspektakuläre Sachen. Nur wenn man sich auf den Menschen einlässt, dann bemerkt man, der Mensch tut das, was seine Existenz, seine Persönlichkeit ausmacht, was sie darstellt. Es ist dann vieles wurscht. Die Leute, die verheiratet sind, allen Ernstes, sie lassen ihr Leben nicht mehr von der Ehe bestimmen, nicht von Streitereien oder besonderen Hoffnungen. Das tun sie nicht. Die die traurige Nachricht bekommen. Es ist ja nicht so, dass jemand, der dem Tod geweiht ist, von traurigen Nachrichten, irgendein Verwandter ist verstorben, ein guter Freund ist verstorben oder irgendwas halt in der Art, die lassen ihr Leben nicht von dieser traurigen Nachricht bestimmen. Jene, die sich besonders freuen, freuen sich zutiefst, aber auf eine sehr stille Art und Weise. Was der Paulus sagt, ist was ganz was Richtiges. In der Tat, alle, die ein Enddatum gesetzt haben, agieren haargenauso, wie Paulus es sagt. Genau das. Das tun sie. Die Fragestellung ist nur, da wir doch eigentlich alle wissen, dass wir irgendwann aus dieser Welt hinaus müssen, dass unser Leben eindeutig ein Enddatum hat, nur wir kennen es nicht. Warum um alles in der Welt lassen wir unser Lebensgefühl, unser ganzes Leben von Beziehungen prägen? Warum lassen wir uns dieses Leben durch Trauer verderben? Und warum hängen wir so manisch, wirklich schon manisch, an der Freude? Warum eigentlich? Denn wir alle müssen davon. Hätten wir nicht eigentlich schon die Zeit, die bisschen Zeit, das bisschen Zeit, bis jeder von uns verstirbt, dieses bisschen Zeit, das ein ganzes Leben lang ist, spannenderweise, haben wir denn nicht die Zeit, um wirklich zu leben? Einen gesegneten Abend euch allen.